Ja, ich freue mich sehr, heute mit euch dieses 42-Tage-Projekt zu beginnen. Heute mit der ersten Predigt. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung. Und ich möchte mit einer fiktiven Geschichte beginnen, wo Jesus nach seiner Himmelfahrt dann im Himmel ankommt und dann gleich vom Erzengel Gabriel gefragt wird: Und hast du den Auftrag erfüllt? Hast du die Welt gerettet? Und Jesus antwortet und sagt: Ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre lang als Vorbild gelebt und vor ein paar tausend Juden in der kleinen Ecke des Römischen Reiches gepredigt. Ich bin für die Sünden der Welt gestorben und habe versprochen, dass die, die an mich glauben, ewiges Leben bekommen werden. Bin dann aus dem Grab auferstanden und im kleinen Kreis von verängstigten Anhängern begegnet, von etwa 120 Personen, und habe sie versucht zu überzeugen, dass mein Leben und meine Geschichte Gottes Art ist, diese Welt zu retten. Und dann habe ich diesen 120 Personen den Heiligen Geist gegeben und ihnen die restliche Arbeit überlassen. Willst du damit sagen, fragt Gabriel entsetzt, dass dein gesamter Plan zur Rettung der Welt von diesem bunt zusammengewürfelten Haufen von ehemaligen Fischern, Prostituierten und Zöllnern abhängt? Genau, antwortet Jesus. Besorgt fragt dann Gabriel nach: Ja, und was ist, wenn sie es nicht schaffen? Gibt es einen Plan B? Nein, den gibt es nicht. Ja, ihr Lieben, wie geht es euch mit dieser Aussage, dass es für diese Welt eigentlich keinen Plan B gibt? War es wirklich so klug von Jesus, den Auftrag im gewissen Sinne unvollendet zu lassen, beziehungsweise ihn dann seinen Jüngern und damit der werdenden Kirche zu beauftragen? Vielleicht hat der ein oder andere schon mal diesen bekannten Spruch vom Prediger Bill Hybels gehört, der öfters sagt und schreibt: Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Sie soll das Werk Jesu im Sinne Jesu weiterführen, zu Ende führen, indem sie diese gute, frohmachende und heilsame Botschaft verkörpert und verkündigt. Sind wir überzeugt davon? Das ist letztlich, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Es gibt ja diese Geschichte im Markus-Evangelium, wo einige Männer ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen wollen, weil sie davon überzeugt sind, Jesus kann ihm helfen. Und da kommen sie ja dann an das Haus und es ist alles ein Riesengedränge, sie kommen da gar nicht rein, wo Jesus spricht. Also buxieren sie ja diesen Gelähmten auf das Dach, machen irgendwie da ein Loch rein und lassen den Gelähmten mit einem Seil runter. Sie waren der tiefen Überzeugung, dieser Jesus kann unserem Freund helfen. Wären sie es nicht gewesen, wären sie bestimmt mit Sicherheit wieder nach Hause gegangen, nachdem sie dieses Gedränge gesehen hätten. Wahrscheinlich hätten sie dann zu ihrem Freund etwas in der Art gesagt: Ach, das schaffen wir eh nicht, siehst ja, so viele Leute, wir kriegen da dich nicht hin. Vielleicht war es ja auch eine Schnapsidee, wer weiß, ob dieser Jesus dir überhaupt helfen kann. Oder vielleicht gibt es ja auch morgen noch eine Gelegenheit. Ja, Ausreden zu finden ist meistens nicht so schwer. Doch die Freunde hatten wohl diese tiefe Überzeugung, sodass sie keine Mühe scheuten und alles dafür gaben, dass ihr gelähmter Freund zu Jesus kommen kann. Und dass dieser Jesus ihrem Freund helfen wird. Das war wohl ihre tiefe Überzeugung. Und so stellt sich auch uns Gläubigen heute diese Frage: Sind wir überzeugt, dass wir, beziehungsweise die weltweite Kirche, dass wir der Plan A sind, diesen Jesus den Menschen bekannt zu machen? Und sind wir überzeugt davon, dass Jesus das Beste für die Welt ist? Sind wir der Überzeugung, dass Jesus auch unseren Freunden helfen kann, dass ihr Leben besser wird? Jetzt könnten wir ja wieder ansetzen und hier schon Einspruch reden und fragen: Naja, sind das überhaupt die richtigen Fragen? Stellen wir damit nicht viel zu sehr den Mensch mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund? Ist Gott denn bloß dazu da, unser Leben besser zu machen? Könnte man sagen, geht es nicht zuerst um Gott, um seine Ehre? Müssen wir also nicht anstelle der Frage, was kann Gott uns tun, eher die Frage stellen: Ja, was können wir für Gott tun? Nämlich ihn anbeten oder ihm gehorchen. Dieser Einwand mag nicht ganz unberechtigt sein, aber ich glaube, er geht letztlich an der Realität und auch an den Erzählungen der Evangelien vorbei. Denn wenn ich nicht damit beginne, was ein Mensch für einen Mehrwert, sage ich mal, hat, wenn er an Gott glaubt, wie soll ich dann beginnen, von Gott zu erzählen? Hey, glaub an Gott und Jesus, seinen Sohn, denn Gott will deine Anbetung. Er will deine Huldigung, er will dein Gehorsam. Ansonsten wirft er dich in der Hölle, freier Wille hin oder her. Also wenn du nicht auf ewig Qualen erleiden willst, dann schau besser zu, dass du an Gott glaubst und ihn anbetest. Das war jetzt natürlich ein wenig karikiert, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, wenn es darum geht, dass wir Menschen von Jesus erzählen, dann muss und darf ich auch die Überzeugung haben, dass der Mensch wirklich einen Mehrwert hat, wenn er mit Jesus durchs Leben geht. Und dass ich eben nicht gleich, ich sage mal, mit irgendwelchen Pflichten beginnen muss. Du musst jetzt Gott anbeten, du musst jetzt immer gehorsam sein, sondern mit dem, was Gott eigentlich für unser Leben vorhat. Warum sind sonst die Menschen Jesus in Strömen nachgefolgt? Warum? Weil sie sich was erhofft haben. Nämlich Heilungen, Hoffnung, Weisheit vielleicht, irgendwie eine Perspektive für die Zukunft. Sie sind nicht zu ihm gekommen, damit sie Gott irgendwie besser anbeten können. Und Jesus hat die Volksmenge deswegen nie getadelt. Er hat nie gesagt, oh, warum kommt ihr ständig mit euren Bitten und euren Bedürfnissen? Jetzt betet doch zuerst mal Gott an oder betet mich als seinen Sohn an und dann gebe ich euch vielleicht auch ein paar Brotkrumen ab. Zuerst muss es um Gott, um seine Ehre gehen und dann heile ich vielleicht noch den einen oder anderen. Nein, Jesus rief sie sogar zu sich und hat gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Also wenn ich die Evangelien lese, dann habe ich den Eindruck, dass es Jesus Herzensanliegen war, den Menschen Gutes zu tun. Sie zu heilen, ihre Würde wiederherzustellen, ihnen Hoffnung zu geben und so weiter. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es ihm in allererster Linie um seine oder um die Verherrlichung Gottes ging, sondern dass er sich ganz in den Dienst der Menschen gestellt hat, ihre Bedürfnisse gesehen hat und dementsprechend reagiert. Und ich finde, das passt auch mit dem Bild zusammen, dass die Bibel manchmal auch von Gott malt, Gott als unser Vater und wir als seine Kinder. Mein Hauptgrund, warum ich Kinder wollte, war ja auch nicht, naja, ich will da jemand haben, der mir vielleicht zumindest die ersten paar Jahre gehorsam ist und der mich anhimmelt und anjubelt und für den ich der stärkste und tollste Mensch bin. Nein, als Vater geht es mir doch vor allem zuerst mal um das Wohl meiner Kinder. Ich möchte, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund sind, dass sie fröhlich sind, dass sie gut aufwachsen können. Natürlich freue ich mich dann auch, wenn die Liebe erwidert wird, aber zuerst geht es mir um sie. Und so habe ich auch den Eindruck, dass die Bibel ähnlich von Gott spricht. Der Grund, warum Gott die Welt geschaffen hat mit allen Lebewesen, steht so nie direkt in der Bibel, aber ich lese die Bibel so, dass der Grund war, weil Gott sich verschenken will. Wenn er wirklich ein Gott der Liebe ist, wenn wirklich die Liebe seinen Kern ausmacht, dann will er diese Liebe verschenken, dann will er diese Liebe weitergeben, dann verspürt er diesen Drang in sich, diese Liebe muss raus. Erinnert euch doch mal zurück, als ihr das erste Mal so richtig verliebt wart. Bei manchen ist es vielleicht aktueller, bei manchen ist es schon ein bisschen her. Was war damals euer größter Wunsch? Doch, dass diese Liebe raus kann zu der betreffenden Person. Die Person mit meiner Liebe zu beschütten, Komplimente zu machen, ihr nah zu sein, Geschenke zu machen, dem anderen Gutes tun und ihn so richtig verwöhnen. Und darum glaube ich, dass wir wirklich damit beginnen dürfen, mit dieser Frage, welchen Mehrwert hat eine Person, wenn er mit Jesus durchs Leben geht. Aber das geht natürlich nur, wenn ich die Überzeugung habe, dass es überhaupt gut für einen Menschen ist, wenn Jesus in sein Leben tritt. Wenn ich daran glaube, dass er wirklich einen Mehrwert hat. Und ich würde jetzt dann gleich auf der Flipchart, möchte ich mal sammeln, ihr könnt kurz überlegen, bis ich sie hergestellt habe. Wo seht ihr den Mehrwert dadurch, dass Jesus in euer Leben getreten ist? Also ihr seht, es ist eine ganze Liste, die man so haben kann oder die unser Leben ja bereichert. Man könnte vielleicht auch die Geschichte von einer anderen Perspektive betrachten, nämlich sich mal die Frage stellen, was wäre eigentlich anders in meinem Leben, wenn ich Jesus nicht hätte? Welchen Unterschied würde das eigentlich ausmachen? Wie würde sich das ganz konkret im Alltag zeigen, wenn Jesus nie in mein Leben getreten wäre? Ich glaube, in meinem Leben würde wahrscheinlich vieles anders laufen ohne Jesus und ich glaube, vieles wäre nicht zu meinem Vorteil. Und so erlebe ich meinen Glauben trotz aller meiner Fragen und meinem Suchen als etwas Heilsames und Hoffnungsspendendes. Und so würde ich sagen, dass die Überzeugung, dass Jesus einen Mehrgewinn für die Menschen darstellt, eine wichtige Grundlage ist, wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit Menschen überhaupt ins Gespräch kommen können. Und diesen Mehrwert eben, der muss ja zuerst mal bei mir beginnen. Ich muss diesen Mehrwert in meinem Leben erfahren. Sonst bringt es meines Erachtens nicht so viel. Also um es vielleicht mal mit anderen Worten zu sagen, ein guter Verkäufer ist überzeugt von seinem Produkt. Also verstehe mich nicht falsch, wir verkaufen nicht Gott den Menschen, mir geht es um diesen Punkt, überzeugt sein. Wenn ich nicht von Jesus überzeugt bin, ich glaube, dann kann ich es lassen, überhaupt von Jesus zu reden. Dann sollte ich mich vielleicht eher mal auf die Suche begeben nach einer Antwort auf die Frage, warum bin ich denn überhaupt nicht von Jesus überzeugt oder warum glaube ich nicht, dass meine Freunde einen Mehrwert haben, wenn Jesus in ihr Leben tritt. Liegt es vielleicht an einer falschen Theologie? Vielleicht an einem verzerrten oder entstellten Gottesbild? Ganz ehrlich, so wie manche Christen sich Gott vorstellen und über Gott sprechen, da wäre ich manchmal auch nicht unbedingt davon überzeugt, dass er wirklich einen Mehrwert für meine Freunde hätte. Dass dieser Glaube an Gott wirklich heilsam ist und gut tut. Wenn ich mich auch so mit Kirchengeschichte beschäftige, es gab und gibt auch heute noch so viele toxische Gottesbilder, wo man vielleicht lieber auch die Finger davon lässt. Aber vielleicht ist dein Problem auch ein anderes. Vielleicht merkt man mit der Zeit auch, dass das vermittelte Gottesbild über die Jahre irgendwann, man merkt, es passt aber irgendwie nicht mehr so ganz. Es ist vielleicht nicht in dem Sinn toxisch, aber vielleicht merkt man, irgendwie geht es nicht mehr auf. Ich komme damit nicht wirklich klar. Vielleicht gibt es da Glaubensüberzeugung. Und ich kann damit einfach nichts mehr anfangen nach all den Jahren. Gott ist mir irgendwie fremd geworden. Dann möchte ich dir Mut machen, dich neu auf die Suche nach Gott zu begeben. Ich möchte ein paar Sätze von dem katholischen Theologen Thomas Hallig vorlesen, der in seinem Buch Geduld mit Gott Folgendes schreibt. Ich bin aber überzeugt, dass zum Reifen im Glauben auch gehört, Augenblicke, manchmal sogar lange Zeitabschnitte durchzustehen, in denen Gott weit entfernt zu sein scheint und verborgen bleibt. Und dann ein paar Sätze später, ähnlich wie der Auszug aus Ägypten, der das trefflichste biblische Symbol des Pilgerns ist, führt es auch durch Wüste und Dunkelheit. Ja, von Zeit zu Zeit verliert sich der Weg. Zu dieser Wüste gehört ein ständiges Suchen und zeitweiliges Herumirren. Manchmal müssen wir recht tief in den Abgrund, in das Tal der Schatten hinabsteigen, um den Pfad wieder zu finden. Würde er nicht hier durchführen, so wäre es kein Weg zu Gott, denn Gott wohnt nicht an der Oberfläche. Selten weist etwas auf Gott so stark hin und ruft so dringend nach Gott, wie gerade das Erleben seiner Abwesenheit. Nochmal diesen letzten Satz. Selten weist etwas auf Gott so stark hin und ruft so dringend nach Gott, wie gerade das Erleben seiner Abwesenheit. Ich finde das starke Worte. Und ich habe selber in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, auf meinem Glaubensweg festgestellt, dass vieles ins Wanken geraten ist, ich vieles hinterfrage und so manches, was ich einfach so halt übernommen habe, für mich nicht mehr passt. Und da bin ich so froh für meine Mentoring-Gespräche, die ich habe, wo ich einfach diese Dinge durchdiskutieren und mit jemandem durchdenken kann. Also wenn du merkst, dass dir vielleicht an Überzeugung fehlt, dass wirklich Jesus das Beste für deine Freunde ist, weil vielleicht einfach gerade irgendwie vieles im Glauben so nicht mehr passt, dann mach dich auf die Suche. Sei mutig, vielleicht auch manchen Klotz am Bein loszuwerden. Sei mutig, manche Glaubenssätze über Bord zu werfen, wo du vielleicht auch merkst, das war viel mehr Tradition, wie das überhaupt irgendwas mit dem Evangelium zu tun hat. Also wenn dir Gott abwesend erscheint, dann find dich nicht damit ab. Und wenn nach deinem jetzigen Gottesverständnis Gott keinen Mehrwert für deine Freunde hat, dann ist die Chance groß, dass da ein bisschen Arbeit auf dich wartet. Wenn ich nochmals an diese Freunde denke, die diesen Gelähmten zu Jesus gebracht hat, dann staune ich wirklich über ihre Überzeugung und wünschte mir, dass ich das in diesem Ausmaß mit ihnen wirklich teilen könnte. Dieses völlige Überzeugtsein, dieser Jesus hilft. Und in diesem Thema hilft mir ein Bibelvers, der mir immer wieder durch den Kopf geht, Titus 3, Vers 4, da heißt es: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Hier denkt Paulus an die Menschwerdung Jesu. Also wenn ich die Bibel auf einen Satz kürzen müsste, auf einen Vers, dann wäre das so einer von den Top 10. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist in Christus, ist in Jesus uns erschienen. Oder anders gesagt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, stellt ein für alle Mal klar, dass Gott ein Gott der Freundlichkeit und der Liebe ist. Und dass die Beziehung zu ihm deshalb auf alle Fälle einen Mehrwert für den Menschen hat, weil Gottes Gegenwart im Leben eines Menschen immer heilsame Auswirkungen hat. Und so ist diese Überzeugung die Grundlage des Themas, mit dem wir über die nächsten 6 Wochen mit euch nachdenken wollen, nämlich wie wir unsere Freunde in Kontakt mit diesem Jesus bringen können. Wie wir das machen, was vielleicht weitere Voraussetzungen sind, das werden wir so in den nächsten Predigten Schritt für Schritt hören. Und einen letzten Gedanken zum Schluss. Wenn Gott ein Gott der Liebe und der Freundlichkeit ist, dann resultiert für mich daraus, dass dem auch unsere Art und Weise der Verkündigung entsprechen muss. Ich kann nicht unfreundlich von einem liebenden Gott reden. Ich kann nicht verurteilend von einem Gott erzählen, dessen Kerngeschäft ist, zu vergeben. Und ich kann auch nicht von oben herab belehrend von Jesus reden, wo ich doch selber immer wieder suchend und oft auch zweifelnder bin. Also die Art und Weise, wie wir diese gute Botschaft weitergeben, finde ich ganz wichtig. Es geht nicht nur um den Inhalt, sondern eben auch um die Verpackung. Weil die Art und Weise, wie ich mit Menschen rede, das soll schon Evangelium sein, nicht nur der Inhalt. Und darum glaube ich, dass wir Christen auch hier, wenn wir wieder so in die Vergangenheit schauen, dass wir uns oft schuldig gemacht haben, wo wir vielleicht Evangelium verkündigt haben, aber die Art und Weise überhaupt nicht dem Evangelium entsprochen hat. Wenn wir so ans Mittelalter denken, wo mit dem Schwert die Botschaft Jesu weitergetragen wurde, oder wo wir nur belehren wollten und gar nicht bereit waren, überhaupt zuzuhören. Wo wir dachten, ja, wir kennen ja alle Wahrheit, wir besitzen sie sogar und darum erachten wir es gar nicht für nötig, irgendwie offen zu sein und auch anderen mal zuzuhören und vielleicht sogar bereit zu sein, von anderen zu lernen. Wenn wir als Kirche das Vertrauen der Gesellschaft zurückgewinnen wollen und das Vertrauen müssen wir zurückgewinnen, weil das ist kaum noch da, dann glaube ich, müssen wir auf Augenhöhe den Menschen begegnen, uns als Suchende unter Suchenden verstehen, sie nicht belehren, sondern sie teilhaben lassen, einfach an dem, was wir mit Gott erleben, was für uns Gott ist, was es für uns bedeutet, welchen Mehrwert, haben wir hier ein paar aufgeschrieben, für uns Gott hat. Und vieles beginnt letztlich im und mit dem Gebet. Und darum, ich gebe gleich diese Kärtchen, durch die Reihen dürft euch eins nehmen. Darum gibt es so ein Kärtchen, meine VIP-Karte. Nehmt da gerne eins und da gibt es die Möglichkeit, 3 Menschen aufzuschreiben. 3 Freunde, Bekannte, Nachbarn, wie auch immer. Und für die wir einfach die nächsten 6 Wochen täglich 1 Minute beten wollen. Also man darf natürlich gerne länger. Aber mindestens täglich ein kurzes Gebet für diese 3 Personen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns als Gemeinde voll und ganz auf diese 42 Tage einlassen können. Leider ist gestern wieder mal die Infomail nicht durchgekommen durch ChurchTool. Ihr kriegt heute also nochmal eine Mail, wo zum Beispiel auch eine Datei ist mit 42 Impulsen für jeden Tag, die ihr selber auch für euch lesen könnt. Also seid gespannt, was Gott sowohl an uns wie auch an unseren Freunden tut. Denn wir haben letztlich die beste Botschaft auf dieser Welt. Amen.